Johannes 13, Vers 8. Petrus, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Was für eine wichtige Lektion liegt in diesen Worten. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Wir können keine Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben, wenn wir unsere Füße nicht von ihm reinigen lassen. Die Füße führen uns täglich durch eine sündige, unreine Welt, die so leicht etwas von ihrer Unreinheit auf uns überträgt, wenn wir nicht wachsam sind. Deshalb müssen unsere Füße gewaschen werden. Wenn wir uns mit einem unachtsamen und nachlässigen Lebensstil zufrieden geben, können wir die Gemeinschaft mit dem Herrn nicht genießen. Petrus reagiert überschwänglich: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Der Herr Jesus antwortete ihm, dass jeder, der einmal gebadet ist, auch rein ist. Deshalb müssen ihm nur noch die Füße gewaschen werden. Da wird deutlich, dass es um eine geistliche Waschung geht. Der Gläubige ist durch das Bad, durch die neue Geburt bereits vollständig gewaschen. Das braucht nicht jedes Mal wiederholt zu werden, wenn er durch Sünde beschmutzt wird. Wohl aber müssen seine Füße immer wieder gewaschen werden. Die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus muss wiederhergestellt werden. Und das bewirkt der Herr durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Zudem sollen die Gläubigen dem Beispiel des Herrn folgen und einander die Füße waschen. Dazu müssen wir unsere Kleider, unseren Stolz ablegen und eine demütige Haltung einnehmen, die Haltung, die uns vor Gott zukommt. Dann werden wir nicht auf unsere Mitgläubigen herabsehen. Wir brauchen Weisheit von oben und hingebungsvolle Liebe, um diesen Dienst zur Ehre des Herrn und zum Segen der Gläubigen auszuüben.
So, was die Ulla gerade vorgelesen hat, ja, fasst den Aspekt nochmal zusammen, unter dem wir das heutige Thema betrachten, als solche, die ihren Friede gemacht haben mit Gott durch die Gnade, die in der Erlösung, die in Christus ist. In der Vorbereitung ist mir so der Gedanke gekommen, jetzt haben wir doch in der hellen Nacht viel Zeugnis gegeben, es waren einige da, die gesagt haben, sie wollen kommen. Was mache ich mit dem Thema, wenn jetzt Leute da sind, die den Herrn noch nicht kennen? Aber letztendlich macht der Herr keine Fehler. Das Thema ist also aus gegebenen Anlässen heute sehr ernstes. Es geht um den 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 11. Die lese ich zu Beginn vor. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der ganzen Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereitet, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Seid nüchtern und wacht, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. An dem Punkt möchte ich einen Gedankeeinschub machen. Den hatte ich mir jetzt aufgehoben für den Fall, dass Leute hier sind, die den Herrn noch nicht kennen. Aber ich denke, es ist wichtig, darüber zu sprechen, denn wir setzen oft Gedankengänge als selbstverständlich untereinander voraus, die es vielleicht gar nicht sind. Gerade für die, die noch nicht so lange im Glauben sind, ist es wichtig, diese biblische Wahrheit immer mal wieder zu hören. Ich erinnere mich nämlich an ein Gespräch mit Gläubigen. Die haben spöttisch geantwortet, als es um den Teufel ging. So als ob es ihn nicht gäbe. Was für eine Vorstellung haben wir denn, wenn der Begriff Teufel genannt wird? Ich weiß noch, als Kind haben wir so Kasperle-Theater gehabt. Das waren so Fingerpuppe. Da war so einer mit dem roten Kopf, ein Hörner und mit einem Dreizack, das war der Teufel. Und das ist halt leider ein Bild, was viele Menschen durch die Prägung, die sie einfach erfahren in ihrer Kindheit oder auch aus Religion im Kopf haben. Aber so ist heute der Teufel nicht. Was sagt die Bibel über den Satan im Widersacher? Er war das höchste aller geschaffene Wesen im Himmel. An Weisheit und Schönheit nicht zu übertreffen, bis Fehler an ihm gefunden wurde. Und das war der Stolz, der Hochmut. Und dessen Willen ist er als einzige Kreatur, wie ich ihn jetzt nenne, denn er ist ein geschaffenes Wesen, aus dem Himmel verbannt, ohne die Option auf Gnade. Für ihn und seine Engel ist der Feuersee bereitet, der ewig brennt, den Begriff, den Luther mit Hölle übersetzt hat. Entgegen dem Glauben oder der Vorstellung aus den Kinderbüchern ist es hier nicht so, dass der Teufel mit dem Dreizack in der Hölle die Seele der Verlorenen quält. Wie immer, dass dieser Ort der Gottesferne wirklich aussieht. Es ist ein Ort der Hoffnungslosigkeit. Egal, wie sich das äußert, es ist ein Ort ohne Hoffnung in der Finsternis, in dem der Satan und seine Engel für die Ewigkeit aufbewahrt werden. Und all die, die nicht die Gnade annehmen, die Jesus am Kreuz angeboten hat, werden mit ihm an diesem Ort sein. Und das ist die biblische Wahrheit. Die müssen wir einfach akzeptieren. Es gibt eine unsichtbare Welt. Und hier haben wir einen Kampf, den wir als Gläubige, besonders als Gläubige wahrnehmen, wenn es uns wichtig ist, nach dem Wille Gottes im Gehorsam zu leben. In der letzten Zeit erlebe ich immer mehr, wie gestandene Christen, die zum Teil schon seit vielen Jahren gläubig sind, sich wieder der Welt zuwenden und von ihr anscheinend wieder gänzlich verschlungen zu werden. Es ist wirklich erschreckend, mit anzusehen, wie sie ihre christlichen Prinzipien, denen sie jahrelang treu gefolgt sind, einfach so mir nichts, dir nichts über Bord werfen und sich, ich sage jetzt mal, wie es in der Bibel zitiert wird, ihren Lüsten hinzugeben. Ich denke, viele von euch, wenn nicht sogar alle von euch, kennen vielleicht Phasen in ihrem Leben, wo sie vielleicht gedacht haben, ach Gott, lass mir doch jetzt mal meine Ruhe. Weil sie einfach gesehen haben, aus eigener Kraft zu versuchen, als Christ zu leben, ist anstrengend. Und wie mein Bruder in früheren Jahren mal bezeugt hat, er hat festgestellt, das Leben als Christ ist nicht lebbar. Das ist eine richtige Erkenntnis, wenn ich es aus eigener Kraft versuche. Aber das soll man ja gar nicht. Man soll erkennen, dass wir das nicht können. Sondern Jesus in uns will das vollbringen. Und dafür müssen wir ihn auf einladen. Dazu hat er uns erkauft aus der Finsternis. Dazu will er uns reinigen von aller Schuld. Als Gefäß gebrauchen, um in uns einzuziehen. Und in uns das Leben zu leben, was er in uns hineingelegt hat. Zu seiner Herrlichkeit. Ja, aber einige dieser Christen, die so sich entschieden haben, diese Erkenntnis, die sie hatten, in einer falschen Schlussfolgerung, nicht Jesus einzuladen, sondern zu sagen, ich wende mich ab. Ja, bei einigen Christen ist nichts, aber auch gar nichts mehr davon scheinbar übrig, was früher ihr Leben bestimmt hat. Nämlich die Liebe zu ihrem Erretter und der Wunsch, ihm treu zu sein. Dem, der sich am Kreuz hat hinschlachten lassen, nur weil er solche Sehnsucht nach uns hat, dass er die Ewigkeit mit uns verbringen möchte. Ich frage mich, wie das sein kann. Ja, man hat die Jahre immer schon wieder von vereinzelt gehört, die den Weg mit ihrem Heiland verlassen haben. Das gab es schon immer. Aber wir wissen auch, der Herr geht denen, die er lieb hat, nach und bringt sie wieder zurecht. Beim einen dauert es Woche, beim anderen Monate, beim anderen Jahre, beim anderen vielleicht Jahrzehnte. Doch das, was mich im Moment so sehr erschreckt, das ist die Häufigkeit, mit der sich das momentan ereignet. Und das, wie schon gesagt, bei Mitgeschwistern, die schon jahrelang den Weg mit ihrem Heiland, vielleicht sogar vorbildlich gegangen sind. Wie verhält sich denn nun aber mit den Bibelstellen, die uns versichern, dass ein Kind Gottes, das sich von Herzen seinem Erlöser zugewandt hat, und ihm sein Leben übergeben hat, niemals mehr verloren gehen kann. Ihr wisst ja, dass wir in unserer Gemeinde die Heilsgewissheit lehren, predigen. Das bedeutet, dass wenn du dein Leben wirklich und wahrhaftig Jesus übergeben hast, dich nichts und niemand mehr von ihm trennen kann, bis in alle Ewigkeit nicht mehr. Diese Zusage Gottes ist ein einseitiger Bund, wie er auch dem Abraham gemacht hat, bevor er aus ihm der Abraham wurde. Die Zusage Gottes war unabhängig von Abrahams Versagen. Genau wie die Gnade, mit der Gott uns begegnet ist, unabhängig ist von unserem Versagen. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Aber bedeutet es denn, dass ich machen kann, was ich will mit meinem neuen Leben? Dass ich mich gehen lassen kann und fleißig vor mich hinsündigen kann? Ja, ich bin ja eh rettet, jetzt kann mir doch nichts passieren. Paulus sagt, das sei ferne. Wir sind uns ja wohl alle klar darüber, dass es so nicht funktioniert. Wenn ein Mensch sich wieder den Schauplätzen dieser Welt zuwendet, plötzlich alles meidet, was auch nur entfernt mit Gott zu tun hat, dann kann doch da irgendwas nicht stimmen. Die Bibel gibt uns auch darüber Auskunft. In 1. Timotheus 4, Vers 1 lesen wir zum Beispiel, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche vom Glauben abfallen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel. Hören wir doch mal, was Spurgeon zu diesem Thema zu sagen hat. Kein Christ kann sich glücklich fühlen, wenn seine Blicke von Gott weg und auf weltliche Dinge hingerichtet sind. Er findet keine Befriedigung, wenn seine Seele nicht freudig auf den Weg wegen Gottes geht. Die Welt kann anderswo Befriedigung finden, ein Christ nicht. Ich tadle gottlose Menschen nicht deshalb, weil sie ihren weltlichen Vergnügungen nachrennen. Warum auch? Lass sie ihre Genüge haben, es ist doch alles, was sie zu genießen haben. Aber Christen suchen ihre Freude in höheren Dingen, als im sinnlosen Geplänkel und in den sündhaften Freuden dieser Welt. Jedes nichtige Streben ist für wiedergeborene Seelen sehr gefährlich. Kein Christ fühlt sich ruhig, wenn seine Seele träge und sein Gott fern von ihm ist. Der wahre Christ ist jederzeit wohlgeborgen, denn unerschütterlich fest steht sein Heil in Christus. Aber er darf sich nie einer sicheren Ruhe hinsichtlich seines Wachstums in der Heiligung und seiner Gemeinschaft mit Jesus hingeben, solange er hier unterwegs ist. Selten wagt sich Satan an einen Christen, der nah bei Gott lebt. Wenn der Christ sich von Gott entfernt, geistlich ermattet ist und sich an weltlichen Dingen zu sättigen sucht, dann glaubt der Teufel, dass der rechte Augenblick gekommen ist. Oft steht er Auge in Auge dem Kind Gottes gegenüber, das im Dienst des Meisters steht. Aber der Kampf ist meistens kurz. Ach, schenke uns Gott die Gnade, dass wir in aller Demut vor dir leben. An anderer Stelle lesen wir, meine Tage träger Ruhe haben alles, was ich in den Wochen emsigen Fleißes zustande gebracht hatte, schrecklich verwüstet. Meine Zeit frostiger Kühle haben die ganze belebende Glut meiner Begeisterung und meines Feuereifers zum Erstarren gebracht. Und meine Anwandlungen weltlichen Sinnes haben mich aus den Errungenschaften Fortschritten wieder Und meine Anwandlungen weltlichen Sinns haben mich aus den errungenen Fortschritten wieder weiter zurückgeschleudert. Fehler drin. Ich erfuhr, wie nötig es ist, mich von mageren Gebeten, mageren Lobliedern, magerem Gehorsam und mageren Herzenserkenntnissen zu hüten. Denn sie fressen das Fett meines Trostes und meines Friedens. Wenn ich das Gebet auch nur kurze Zeit vernachlässige, so verliere ich alle geistige Frische, die ich schon erlangt habe. Wenn ich keine neuen Vorräte vom Himmel beziehe, verzehrt sich in der Hungersnot, die über meine Seele hereinbricht, das alte Korn meiner Scheune bald. Wenn die Rauben der Gleichgültigkeit, die Heuschrecken der Weltlust und die Blattläuse der Selbstgefälligkeit mein Herz ganz kahl und öde gemacht haben und meine Seele darüber zu welken anfängt, dann sind all mein früheres Gedeihen und Wachstum in der Gnade und all meine vorherige Fruchtbarkeit in einem gottgefälligen Wesen umsonst. Wie sollte ich mich doch ernstlich vor den hässlichen mageren Tagen, von den fressgierigen Stunden hüten? Soweit Spurgeon. Er hat sie auf den Punkt gebracht, um was es geht. Wenn wir denken, sobald wir uns bekehrt haben, sind wir auf der sicheren Seite. Wenn ich glaube, dass meine Errettung endgültig ist und ich deshalb mit der Zeit schläfrig werde, dann ist da einer, der nur drauf lauert, bis wir ihm, und sei es auch nur durch einen kleinen Spalt, die Tür öffnen. Wir dürfen uns niemals in einer trügerischen, sicheren Ruhe wiegen. Wenn der Christ sich von Gott entfernt, und sei es meistens auch nur schleichend, hier mal ein Kompromiss, dort mal ein Auge zugedrückt, die anderen machen das doch auch. Es wird schon nicht so schlimm sein. Wenn also der Ungehorsam gegenüber Gottes Willen immer mehr zunimmt und wir mit unseren Verfehlungen immer toleranter umgehen, dann hat der Widersacher schon den ersten Fuß in der Tür. Wir ermatten geistlich immer mehr. Die Welt lobt uns plötzlich wieder mit ihren vielen Zerstreuungen und schon befinden wir uns unaufhaltsam in einem Fluss des Verderbens. Vielleicht am Anfang, ohne es sogar zu bemerken. Der Engel des Lichts, was ein Begriff ist für den Widersacher, kennt uns durch und durch und weiß genau, mit was er uns in die Falle locken kann. Wenn wir anfangen träge zu werden in unserem Glaubensleben, wenn unsere erste Liebe erkaltet, unsere Begeisterung nachlässt, wenn unsere Gebete immer weniger und halbherziger werden, wenn wir sonntagmorgens oder dienstagabends viel lieber zu Hause bleiben würden, als in den Gottesdienst oder in die Bibelstunde zu gehen, wenn uns andere Dinge plötzlich wieder wichtiger werden, dann befinden wir uns am Anfang eines gefährlichen Weges, der in den Abgrund führt. Deshalb ist mir dieses Thema so wichtig geworden. Wir wissen, wir gehen davon aus, dass Endzeit ist. Und wie wir vorhin gehört haben im 1. Timotheusbrief, werden viele vom Glauben wieder abfallen. Wir hatten uns ja schon mal vor längerer Zeit damit auseinandergesetzt, wieso es zu den Aussagen über die Heilsgewissheit so viele unterschiedliche Stellen in der Bibel gibt. Einerseits haben wir die konkreten Aussagen, dass wir niemals mehr verloren gehen werden in Ewigkeit. Denn wir sind teuer erkauft durch das Blut des Lammes. Und dieses Opfer ist endgültig und hängt nicht von unseren Werken ab. Andererseits lesen wir aber auch, zum Beispiel im Jakobusbrief, dass ein Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Oder eben auch solche Stellen wie im Timotheusbrief oder auch im Hebräerbrief, wo wir lesen, dass es durchaus möglich ist, dass ein Christ wieder abfallen kann. Hier liegt vielleicht der Schlüssel in der Begrifflichkeit. Der Bibellehrer Roger Libby hat mal auf die Frage geantwortet, kann ein Christ wieder verloren gehen? Hat er gesagt, eindeutig ja. Da ging ein Raune durch die Menge der Zuhörer, wie ihr euch vorstellen könnt. Er hat dann aber gesagt, der Schlüssel liegt in der Fragestellung. Lautet die Frage, kann ein Kind Gottes wieder verloren gehen? dann ist die eindeutige Antwort nein. Wie bekommen wir das zusammen? Wie ihr euch erinnert, habe ich mal von einem Gespräch mit Werner Köhle erzählt, dem Herbergsvater vom Missionshaus Alpenblick in Hemberg. Er hatte dann Zivildienstleistende oder Ersatzdienstleistende, der so ein soziales Jahr gemacht hat auf dem Hemberg. Und er hat ihm erzählt, dass seine Gemeinde, in die er ging zu Hause, die war gerade zerbrochen, an der Frage drüber, ob ein Christ wieder verloren gehen kann oder nicht. Die eine Hälfte der Brüder hat gesagt, die können wieder verloren gehen. Die andere Hälfte der Brüder haben gesagt, sie können nicht wieder verloren gehen. Darüber hat sich die Gemeinde entzweit und gespalten. Und der junge Mann hat ihm sein Leid so geklagt und hat gesagt, ja, aber er hat doch auf beide Parteien die Menschen lieb. Was soll er jetzt machen, wo soll er hingehen? Und der Werner hat dann die Antwort gegeben, die er vom Heiligen Geist, wie er davon überzeugt war, bekommen hat, dass die Verse, die das Heil unverlierbar uns beschreiben, für diejenigen geschrieben ist, die in ernstlicher Nachfolge auf ihr immerwährendes Versagen schauen. Und die Verse, die uns die Verlierbarkeit des Heils vor Augen stellen, sei für die Menschen geschrieben, die sich auf den Lorbeeren versuchen auszuruhen. Und ich bin davon überzeugt, das war wirklich eine sehr weise Antwort. Gemeindespaltung wegen der Frage, ob ein Christ seine Errettung wieder verlieren kann, das muss man sich mal vorstellen. Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass genau das der Grund ist, warum es diese scheinbaren totalen Widersprüche in der Schrift gibt. Die Sünde Sodoms, die greift immer mehr um sich. Wer weiß, was die Sünde Sodoms war? Da hört man viel Unfug. Das, was Sodom oft in die Schuhe geschoben bekommt, sind die Folgen der Sünde Sodoms, die auch dem Herrn ein Gräuel sind. Aber in Hesekiel 16 können wir ganz klar nachlesen, in Vers 49 und 50, was die Sünde Sodoms war. Es war der Hochmut, die Fülle an Brot und die sorglose Ruhe, die sie in ihrem Herzen hatten. Mit der Folge, dass sie den Bedürftigen nicht gedachten. Alles andere, wovon wir in der Bibel lesen, gräuliche Dinge, die ich jetzt gar nicht zitieren möchte, sind die Folgen dieser Sorglosigkeit. Gerade eben auch unter den Christen können wir das immer mehr beobachten. Es ist wie ein schleichendes Gift. Nicht umsonst lesen wir genug Warnungen und Aufforderungen in Gottes Wort. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Matthäus 26, 41. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. 1. Timotheus 6, Vers 12. Wer bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Matthäus 24, 13. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. 2. Timotheus 4, Vers 7. Wir sollen die Waffenrüstung anlegen, wie wir in Epheser 6 lesen können. Und so weiter und so weiter. Aus all dem können wir ersehen, dass das Christsein ein Kampf ist. Ein Kampf, der uns verordnet ist, wie die Bibel sagt. Daher müssen wir stets wachsam sein und uns unsere Schwächen bewusst machen. Wer meint, er sei jetzt errettet und kann sich jetzt bequem zurücklehnen, der hat schon verloren. Es geht hier um den Kampf gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die sich aufmachen, um den Leib Christi zu zerstören. Jesus ist ganz klar der Sieger. Und wenn wir uns in unserer Schwachheit zu ihm flüchten und ihm um Hilfe anrufen, dann sind wir garantiert auf der Siegerseite und alle Stellen, die uns die ewige Errettung zusichern, treffen zu 100% zu. Ja, Satan ist eine besiegte Macht. Das zu wissen darf uns aber nicht verführen, ihn nicht ernst zu nehmen. Er ist der Herrscher der Welt und ihm ist alle Macht gegeben und er gibt sie, wem er will, bis der Herr wiederkommt. Seine Angriffe, die sind real und können vernichtend und tödlich sein. Doch er hat keine Macht über uns, wenn wir uns Jesus nahen. Genau das ist, was wir tun müssen. Uns Jesus nahen, wir haben die Verheißung in seinem Wort, wenn wir uns Jesus nahen, wird er sich uns zuwenden und der Satan muss vor uns fliehen. Wenden wir uns zu Jesus, denn Recht macht er. Sind wir aber allzu sorglos in unserem Glaubensleben? Sind uns viele Dinge wichtiger, als dass Jesus im Zentrum unseres Lebens ist, in allen Bereichen, Beruf, Familie, Freizeit, Hobbys? Dann sollte man es doch darüber Gedanken machen, ob ich mich noch oder vielleicht auch überhaupt auf dem richtigen Weg befinde. Wie könnte man uns denn schützen vor diesen Angriffen? In 1. Johannes 2, Vers 15 lese mir: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Auch das eine eindeutige Warnung. Und zwar nicht als Bitte, sondern eindeutig als Befehl. Wenn wir aus dem hellen Sonnenlicht in ein schattiges Zimmer treten, können wir kurze Zeit nichts sehen oder erkennen. Die Sonne hat uns geblendet. So geht es uns auch, wenn wir täglich bewusst mit dem Herrn leben und uns an allem erfreuen, was uns von Gott geschenkt ist. Dann werden wir in weltlicher Gesellschaft und in anderen Verlockungen Satans nichts Anziehendes mehr sehen können. Doch in dem Maß, wie wir das Licht der Sonne vergessen, beziehungsweise vielleicht sogar irgendwann meiden, uns wieder mit der Welt einlassen, gewöhnen sich unsere Augen wieder an das Dunkel. Dann findet man die Welt doch nicht mehr so leer, wie sie uns zunächst erschien, als wir uns frisch bekehrt hatten. Wir fangen langsam an, uns wieder darin heimisch zu fühlen. Und es kann sogar dahin kommen, dass wir uns wie Petrus bei den Feinden Christi niedersitzen, während unser Herr doch bei ihnen verworfen und verachtet ist. Paulus war von dem Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, geblendet worden. Doch selbst viele Jahre, nachdem ihm sein natürliches Augenlicht wiedergeschenkt worden war, stand Christus immer noch lebendig vor seinem inneren Auge, sodass er sagen konnte: Durch ihn ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Galater 6,14. Im Beruf, im häuslichen Kreis oder im Freundeskreis benötigen wir die geistliche Kraft, die wir nur in einem Leben in der Gegenwart Christi finden. Wären doch unsere Herzen nur mehr von der Schönheit Christi eingenommen, dann könnte nichts darin Platz finden, was von der Welt ist. Mein Jesu, du bist meine Freude, mein Gold, mein Schatz, mein schönstes Bild. Nur du bist meine Lust und Weide und was mein Herz für ewig stillt. Macht euch bewusst, was der Herr selbst warnt uns, indem er sagt: Viele werden Herr, Herr sagen, aber ich habe sie nicht gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. In Jakobus 4, Vers 7 lesen wir: Widersteht aber den Teufel, und er wird vor euch fliehen. Aber wie widerstehen wir dem Teufel? Indem wir uns dem Teufel zuwenden und uns grad machen? Das funktioniert nicht, da wird er uns überrennen. Wir widerstehen dem Teufel, indem wir uns Christus zuwenden. Dann lösen wir diese Verheißung aus, dass sich Christus uns zuwendet. Und das hat die Verheißung zur Folge, dass der Satan fliehen muss. Wir müssen aktiv werden und es nicht einfach passiv hinnehmen, wenn der Versucher, sprich die Versuchung, kommt. Ich will euch nicht eure Heilsgewissheit in Frage stellen oder rauben. Ich bin nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, dass ein echtes Kind Gottes niemals wieder verloren gehen kann. Es kann vielleicht mal hinfallen und eine Zeit lang liegen bleiben. so wie der verlorene Sohn auch. Aber unser guter Hirte wird uns nachgehen und das verirrte Schaf wieder zurückbringen zur Herde. Ich wünsche es mir von uns allen hier, dass jeder einzelne echtes Kind Gottes ist. Allerdings können wir nicht einander in die Herzen blicken. Und das ist auch gut so. Aber Gott selbst können wir nichts vormachen. Prüfen wir uns doch selbst. Nicht, dass wir vielleicht irgendwann mal aufwachen müssen, um zu erkennen, dass wir uns lebelang selbst was vorgemacht haben und es dann vielleicht zu spät ist, um Buße zu tun. Geschwister, die Entrückung, die kommt immer näher. Der Herr kommt bald. Bitte lasst nicht nach, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und wenn wir ermatten, dann dürfen wir gewiss sein, unser Herr ist schon da und hilft uns, wenn wir ihn anrufen. Außerdem haben wir in Lukas 21, in den Versen 31 und 32, wundervolle Verheißung. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben, wie der Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ist es nicht wundervoll? Jesus selbst tritt für uns im Gebet ein, dass wir den Lauf vollenden können. Er ist nicht nur vorausgegangen, uns eine Stätte zu bereiten, um uns zu sich zu nehmen. Er ist auch im Gebet bei uns, trägt uns und steht uns bei. Den Gehorsam aber und den Kampf, den nimmt er uns nicht ab. Allerdings ist Jesus selbst unser mächtiger Verbündeter in diesem Kampf. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht zu imitieren, wie er das schon oft gemacht hat, wie ein brüllender Löwe. Allerdings steht er dem wahren Löwen gegenüber, dem Löwen von Juda, unter dessen Schutz wir uns befinden, wenn wir uns fest an ihn halten. Vor seinem Namen, dem Namen Jesus, erzittert die ganze Hölle. Ja, auch die Dämonen glauben und zittern. Egal, ob ihr schon langgläubig seid oder ob ihr erst jung bekehrt seid. Allerdings dann erst recht, da euer Fundament vielleicht noch nicht so sehr stark ist, seid nüchtern und wacht, damit ihr schon bald den Siegeskranz entgegennehmen könnt. Und bedenkt immer, der Genuss der Welt, der ist zeitlich begrenzt und führt ins Verderben. Wir entscheiden jetzt, wo wir in Ewigkeit sind und wie viel Belohnung wir erhalten werden. Amen. Das hat der Ernst nur Gott für uns.
Der Uwe hat mir gesagt, zu dem Vers, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Was ist der Inhalt dieser Aussage? Der Inhalt dieser Aussage ist, wenn jemand als Gläubiger verschlungen ist, dann ist er weg von der Bühne. Der hat kein Zeugnis mehr für den Herrn danach. Und jetzt müssen wir an sich feststellen, weil es zum Schluss heißt, oh, Entschuldigung, gib mal mein Auge.
Zwei. Amen, das ist groß.
Und dann heißt es zum Schluss, dem widersteht standhaft durch oder im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden an eurer Bruderschaft bereits sich auch vollziehen. Was heißt denn jetzt das? Was ist das für eine Gruppe von Menschen? Das ist eine Gruppe von Menschen, die in größter Bedrängnis sind durch ihre Umgebung. Die haben eine sehr starke Bedrängnis durch ihre Umgebung, weil sie gehasst werden. Das lesen wir auch im 1. Petrusbrief in Kapitel 1 schon, wenn wir dort die entsprechenden Inhalte lesen. Und jetzt geht ein Löwe umher und brüllt. Wenn ein Löwe Jagd macht, dann brüllt er nicht. Dann schleicht er sich an und vermeidet jedes Geräusch. Das heißt, wenn ein Löwe brüllt, dann ist höchste Gewalt in der Gegenwart. Und so sind unsere Geschwister da damals gewesen und sind heute noch an vielen Stellen der Erde in derselbigen Not. Und jetzt fragt man sich, wie überleben die in ihrer Nüchternheit? Was ist da nüchtern? Nüchtern ist, was der Herr Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst. Und was jetzt? Aber seid getrost, ich habe diese Situation der Verachtung, der Bedrängnis, der Verfolgung, der Bestrafung überwunden. Und wenn ein Menschenkind, das dem Herrn glaubt, dieses entsinnt, und das ist in der Tat so, in diesem Zustand, dann kommt der Geist Gottes und macht ihm Folgendes in seinem Herzen als eine entsprechende Sicherheit kund. Und das möchte ich ganz kurz vorlesen, diesen Vers. Der wird uns geschildert in Matthäus 5. In Matthäus 5 wird uns dieses deutlich gemacht. Und da heißt es, von dieser Gruppe von Menschen. Und ich habe gedacht, wir sind nicht in dieser Situation hier, dass wir von unserer Umgebung so verachtet und gehasst werden. Aber unsere Mitgeschwister an vielen Orten der Welt, denen geht es so. Denen geht es so. Die müssen oftmals ihren Glauben tatsächlich mit dem Leben bezahlen. Wie können die das? Wie können die das? Die können das nur, wenn der Geist Gottes ihnen in dem Moment sagt, ich, Jesus von Nazareth, verfolgt, gepeinigt, verachtet, verspottet, ich habe überwunden für dich und für mich. Ich habe überwunden. Das macht der Geist Gottes denen in ihren Herzen so deutlich und fest, dass diese angesichts des Todes den Namen des Herrn nicht verleugnen. Aber gar nicht verleugnen. Und das lesen wir, das hat uns der Herr Jesus auch deutlich gemacht, indem er uns das Wort in Kapitel 5, Vers 10, da sagt er, glückselig die, um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist die höchste Ehrung und das ist die höchste entsprechende Gottesgabe für einen Gläubigen, das Reich der Himmel. Die bekommen das, die höchste Gabe, das Reich der Himmel. Und das ist in diesem Moment in ihren Herzen fest. Sonst könnten unsere lieben Mitgeschwister diese Verfolgungen und diese Leiden nicht ertragen. Und wenn wir rein physisch denken, da schrecken wir auch zurück. Mit Sicherheit. Aber diese Geschwister besinnen sich, was der Herr Jesus ihnen gesagt hat. Ich habe überwunden. Und wenn er das sagt, dann kommt denen natürlich vor, was hat er denn überwunden? Was hat er denn überwunden? Verfolgung, Spott, Schläge, Hohn, Geißelung, alles hat er überwunden. Und sogar die Kreuzigung. Der schlimmste Tod hat er überwunden. Und das ist für unsere Geschwister die Stärkung in ihrem Leben, wie sie auch die Stärkung der Gottesmänner war im Alten Bund, wo Daniel mit seinen Freunden in der Löwengrube war. Kann man sich das vorstellen? Na, haben überwunden, auch im Feuerofen überwunden. Wer war denn im Feuerofen dabei? Wer war denn im Feuerofen dabei? Ein weiterer, nicht nur die drei. Wer war denn da unmittelbar dabei? Ja, genau. Da war der Herr selbst dabei. Und warum machen die das, diese Geschwister? Weil sie Folgendes in ihrem Leben erkannt haben. Und das ist ein Grundsatz für unseren Glauben. Mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es mit dem allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde zu tun. Wir haben es mit dem allmächtigen, heiligen, gnädigen, barmherzigen, aber auch gerechten Schöpfer zu tun, der alles gemacht hat. Das ist eine riesige Beeindruckung für einen Menschen, wenn er weiß, ich habe an sich diesen als Vater zu meiner Seite. Den Schöpfer Himmels und der Erde habe ich als Vater an meiner Seite. Und jetzt kommt die weitere Beeindruckung. Und für meine ganzen Verkehrtheiten, Sünden und Schulden, Sünde und Schuld vor diesem allmächtigen Herrn, nicht nach meiner Vorstellung, was ich für Sünde halte, sondern nach seinen Geboten. Da hat er mir vergeben und hat mich auf Null gesetzt. Diese Beeindruckung, wer diese Beeindruckung hat und an dieser Beeindruckung festhält, in den zieht der Geist Gottes ein, und leitet ihn in alle Wahrheit, dass er keiner Verführung mehr anheimfällt. Und ich möchte nur so weit jetzt diese Situation, was das Brüllen des Löwen betrifft, für unsere Mitgeschwister, die da in den fernen Ländern diese Torturen da und dort aushalten müssen. Ich weiß genau, an welchen Stellen, und vielleicht auch andere, Hans weiß es auch, irgendwo hier, an welchen Stellen das da ganz Schlimmes mit unseren Geschwistern geschieht. Und sie können es ertragen. Sie können es ertragen, weil sie Erben des Himmelreichs sind. Erben des Himmelreichs. Das ist die größte Aussage, die an sich das Wort Gottes macht, ein Erbe des Himmelreichs. Wir stehen an sich in unserer Zeit heute vor ganz anderen Verführungen. Vor ganz anderen Verführungen stehen wir. Wir stehen vor Verführungen, Uwe hat es bereits erwähnt. Wir stehen vor Verführungen des Engels des Lichts. Und was will der Engel des Lichts machen? Ein Engel, was macht er? Ein Engel des Lichts will dir eine andere Botschaft aufdoktrieren. Ein Engel will dir eine andere Botschaft der Wahrheit vermitteln, der biblischen. Und der Geist Gottes vermittelt nur eine einzige Wahrheit. Der übermittelt keine 5 Wahrheiten an 5 unterschiedlichen oder 20.000 unterschiedliche Denominationen, die sich alle unterschiedlich nennen, das macht er nicht. Der Geist Gottes vermittelt eine einzige Wahrheit. Aber dafür das nächste Mal.
Wollen wir zum Abschluss noch zusammen beten?